Wir haben ja in der Bibel am Anfang diese ergreifende Geschichte, Urgeschichte, unsere Urgeschichte, der Beginn der Menschheit, der Beginn der Probleme der Menschheit. Und da ist von diesen Menschen die Rede, die nicht genug hatten am Paradies. Sie wollten mehr. Da war diese Schlange ein Symbol für das Böse, die ihn eingab: mehr, du musst mehr, mehr Ehre, mehr Gott sein, mehr Wissen. Und so übertraten sie ein ausdrückliches Gebot Gottes. Und in dem Moment, wo sie das taten, war ihnen überhaupt nicht mehr wohl. Sie bekamen Angst vor Gott. Sie versteckten sich. Und dann lesen wir, wie in so ergreifender Weise Gott im Garten spazieren ging. So versucht die Bibel zu beschreiben, dass Gott dorthin geht, wo die Menschen sind, wo sie sich aufhalten, wo er sie platziert hat. Und dann stellt er diese berühmte Frage: Mensch, wo bist du? Die Menschen hatten sich versteckt im Gebüsch, ein Symbol für das sich Abwenden von Gott, Angst bekommen vor Gott. Und dann stellt Gott diese erste große Frage, und er hat nie aufgehört, sie zu stellen: Wo bist du? Was machst du? Wo steckst du? Er hat seine Menschen vermisst. Obwohl er wusste, wo sie sind, wollte er, dass sie sich melden bei ihm. Das ist so die erste große, wunderbare Frage von Gott: Wo bist du, Mensch? Und er stellt sie bis heute. Und er wird sie immer stellen. Und das gehört zu ihm. Und dann kriecht Adam, der erste Mensch, hervor aus seinem Gebüsch. Und dann kommt die zweite Frage Gottes. Als Adam ihm dann erzählt: Ja, ich hatte Angst vor dir. Ich war plötzlich nackt und ich habe mich geschämt. Dann stellt Gott die zweite Frage: Ja, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Wer hat es ihm erzählt? Sein Gewissen. Die zweite Frage ist die Frage nach dem Gewissen. Die zweite Frage Gottes, und auch diese Frage stellt er täglich und wird auch im jüngsten Gericht, im letzten Gericht diese Frage stellen: Du, was hat dir denn dein Gewissen gesagt? Und das wird für viele Menschen eine ganz schwere Zeit sein, weil sie dann irgendwie im Rückblick ganz genau wissen: Da war der Punkt. Ich habe es eigentlich gewusst. Ich habe es eigentlich gespürt. Aber ich habe es nicht gemacht. Das ist die Frage nach dem Gewissen. Wer hat die erzählt? Und dann kommt die dritte Frage an Eva: Was hast du getan? Was hast du getan? Auch das ist eine wichtige Frage. Eine Frage, die er uns immer wieder stellt, dass wir dem ins Auge schauen sollen, was wir getan haben, und sagen: Ja, so und so, das und das habe ich getan. Diese drei Fragen stellt Gott am Anfang der Menschheit. Und im Laufe der Menschheitsgeschichte kommt dann heraus, dass Gott immer wieder auch noch eine vierte Frage stellt. Eine Frage, ja, die ganz, ganz tief geht, die ins Innerste des Menschen hineinkommt. Und diese Frage lautet: Was hat dich bewogen? Man könnte auch sagen: Was hat dich getrieben? Was willst du eigentlich? Was willst du wirklich? Sag, was ist die treibende Kraft deines Herzens? Was motiviert dich denn eigentlich? Worum geht es dir denn wirklich? Das geht um die Absichten des Herzens. Und diese Absichten des Herzens, dieser innerste Wille, der spielt nun tatsächlich eine ungeheure Rolle in unserem Leben, in dem, was aus uns wird und in dem, was uns geschehen wird, wenn wir eines Tages alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Das wird eine der ganz großen Fragen sein. Und damit sind wir bei unserem zentralen Text für heute. Ich lese ihn vor. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Ich möchte es noch einmal lesen. Lasst uns wirklich eintauchen in dieses zentrale Wort der Bibel, dieses zentrale Wort über das Gericht Gottes. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Einige Bemerkungen zu diesem Text. Zunächst mal wird klar, dass diese Absichten des Herzens offensichtlich ein zentrales Kriterium Gottes sind, wie er uns richten wird. Gott wird im letzten Gericht bei allen Menschen sich danach erkundigen. Und das wird offenbar werden. Das kommt ans Licht. Was haben wir wirklich gewollt? Eine zentrale Richtlinie. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das begreifen. So wird Gott die Menschen richten, nach dem, was sie eigentlich gewollt haben. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass Paulus eben nicht sagt, und dann wird jedem seine Strafe zuteil werden von Gott. Hier kommt ein Lob, hier kommt ein Wort, was wir gar nicht erwarten. Lob. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Und das schreibt er ausgerechnet den Korinthern in 1. Korinther 4. Ihr müsst mal die ersten drei Kapitel vom 1. Korintherbrief lesen. Da merkt man schon, oh, also diese Gemeinde hatte sich in sich. Das war nicht die FEG Rien in allem tadellos und vorbildlich, sondern das war eine Gemeinde mit vielen jungen Gläubigen, die noch alles andere wollten, als Gott zu verherrlichen. Da war ein solches Mischmasch auch noch und da waren so viele moralische Verfehlungen. Aber Paulus sieht tiefer und er rechnet doch tatsächlich, gerade auch bei diesen Korinthern, damit, dass sie gelobt werden. Weil Paulus weiß, die haben im Vielen noch keine Ahnung, die blicken im Vielen noch nicht durch, die haben noch so viele schlechte Angewohnheiten, aber sie wollen Gott, sie meinen es gut, sie wollen wirklich ihn, auch wenn sie noch nicht viel von ihm wissen. Und das ist irgendwie tröstlich, dass in dieser Stelle über das Gericht Gottes Paulus ganz klar und uns auch heute sagt, und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Und damit sind wir bei einer weiteren Aussage dieses Textes. Und jetzt seid ihr aber auch vorsichtig, dass ihr nicht zu früh urteilt, nicht zu früh richtet. Wir wissen ja immer ganz genau, warum die Leute um uns herum uns ärgern. Wir wissen ja ganz genau, dass meine Mutter mich einfach nicht mochte, weil sie das und das getan hat. Wir wissen ja so vieles ganz genau übereinander. Und wir können uns dermaßen gründlich täuschen. Und wir werden im Gericht Gottes ganz, ganz viel Überführung erleben, Betroffenheit erleben, aber auch Heilung erleben, weil wir merken, dass ganz vieles, was uns geschehen ist und was uns wirklich auch geschadet hat, im Grunde trotz allem aus den besten Motiven erfolgt ist. Und deswegen sagt Paulus, bitte seid vorsichtig mit irgendeiner Verurteilung, denn ihr könnt nicht ins Herz sehen. Und jetzt wollen wir uns aber doch mit diesen Absichten des Herzens mal näher befassen. Kommen jetzt zur nächsten Folie. Was sind die Absichten des Herzens? Da steht im Griechischen ein Wort, das mehr bedeutet als nur einfach Absicht. Absicht ist eine Möglichkeit der Elberfelder Übersetzung, die hat das Wort gewählt, hier von dem Innersten des Herzens zu reden. Aber es kann eben auch heißen Wille. Es kann heißen Beschluss. Es kann heißen Ratschluss. Was hier steht, ist ein Wort, das bedeutet, dass im Innersten des Herzens eine Entscheidung getroffen wurde. Das will ich. Nach diesem Wert richte ich mich. Danach strebe ich. Es sind die innersten Grundentscheidungen. Das ist eigentlich ein gutes Wort. Gott wird uns richten. Gott wird das Verborgene des Herzens ans Licht bringen, nämlich die Grundentscheidungen, die wir in unserem Leben getroffen haben, wie unser Leben aussehen soll, was wir wollen, was unsere Ziele sind, was ich innerlich entschieden habe. Man kann auch hier gut sprechen von den Weichenstellungen des Herzens. Ihr wisst das ja, wenn da der Zug auf die Weiche zufährt und dann wird die Weiche gestellt und er fährt der Zug nach links, dann kommt er völlig woanders an, als wenn er nach rechts fahren würde. Und genau das ist hier gemeint. Es gibt Entscheidungen in unserem Leben, in unserem Herzen. Manchmal treffen wir es schon als Kinder, manchmal später. Und die wirken sich auf das ganze Leben aus, weil wir hier drin eine Weiche stellen und dann gehen wir in eine bestimmte Richtung. Es geht um den eigentlichen Willen. Andere Worte, die uns helfen, diese Absichten des Herzens zu verstehen, ist das Wort Gesinnung. Das ist noch relativ gebräuchlich, dieses Wort. Wie bist du gesinnt? Was ist deine Gesinnung? Oder was ist dein Antrieb? Oder was ist die Grundeinstellung? Die Bibel braucht auch immer wieder das Wort trachten. Trachtet. Seid darauf ausgerichtet. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere hinzugefügt werden. Es ist ein gutes Wort, trachten. Das bedeutet das, wonach ich mich immer wieder ausstrecke. Das, was ich immer wieder erstrebe und will in meinem Leben. Etwas schwächer formuliert, mit den Absichten des Herzens sind Ziele gemeint, die vielleicht nicht das einzige herausragende Ziel sind, aber es sind die Ziele, die immer wieder reinfunken in mein Leben. Die Ziele, die mich auch immer wieder stören können oder die Ziele, die mich zu Gott hin motivieren können. Aber wir alle, die hier im Raum, wenn wir uns ganz genau kennen würden, würden wir feststellen, dass in unserem Herzen immer ein ganzes Bündel von Zielen da ist. Und je nachdem, wie diese Ziele sich zueinander verhalten, wer ganz oben auf der Liste ist und wer weiter unten ist, so wird unser Leben verlaufen. Ein paar Beispiele. Die Korinther hatten viele Fehler, aber ihre Grundausrichtung war klar: Wir wollen mit Gott leben. Deshalb hatten sie sich taufen lassen, deshalb haben sie sich die Briefe von Paulus vorgelesen, deswegen kommt auch im zweiten Korintherbrief zum Ausdruck, dass sie vieles dann auch umgesetzt haben von dem, was Paulus gesagt hat. Ihre Grundausrichtung war, wir wollen Gott, bei allen Fehlern, die auch noch da waren. Ein anderes Beispiel ist Nathanael, einer der ersten Jünger von Jesus. Als dieser Nathanael zum ersten Mal von Jesus hört, macht er eine ziemlich zynische Bemerkung. Wie lautet die? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Wenn wir das so hören würden, dann würden wir sagen, ja, also der hat schon eine ziemlich schlechte Grundeinstellung. Der lehnt erstmal alles ab. Der hat solche Vorurteile. Okay, nun wird dieser Nathanael abgeschleppt zu Jesus und Jesus schaut ihm in die Augen und sagt, wahrlich, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Jesus hat ihm ins Herz geschaut. Jesus hat erkannt, dass hinter dieser Bemerkung keine Bosheit war, sondern ein Herz, das Gott sucht, das Gott will, das bereit war. Und er ist ja auch sofort mitgegangen zu Jesus und er hat sich sofort auch Jesus angeschlossen. Und das ist so schön, dieser Nathanael, der steht für viele von uns, von denen man vielleicht denkt, ja, so, naja, okay, aber, und Gott sagt, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Aber es gibt auch das andere. Und ein erschütterndes Beispiel ist eine Bemerkung, die Paulus macht über die anderen Missionare. Für mich ist das eine der schlimmsten Bibelstellen. Aus dem Mund von Paulus. Paulus spricht zu den Philippern über Timotheus. Und sagt über Timotheus, oh, das ist unglaublich, so schön, ich kann mich auf den so verlassen. Der ist einfach treu und von ihm weiß ich einfach, der sucht wirklich das Reich Gottes. Und dann sagt er von den anderen, sie suchen alle das ihre. Also Paulus spricht von den Mitarbeitern, Paulus spricht von den Missionaren. Paulus spricht von vielen Evangelisten, die damals unterwegs waren um das Evangelium zu verkünden. Und er sagt, sie suchen alle das Ihre. Und hier spüren wir, es ist nicht so einfach mit den Absichten des Herzens. Hier merken wir, dass auch Vollzeiter, dass auch Missionare, dass auch Pastoren, dass auch ganz fromme Leute durchaus noch ihre eigene Agenda verfolgen können. Sie suchen Gott, aber sie suchen auch das Ihre. Sie suchen ihren Vorteil. Ich weiß noch, wie wir als Kingdom Ministries Missionsorganisation, damals waren wir viel in Indien unterwegs, so richtig auf die Welt gekommen sind. Wir hatten einen entscheidenden Fehler gemacht. Wir hatten angefangen, Gehälter auszuzahlen für Evangelisten. Aus der Schweiz heraus haben wir eine Menge Leute finanziert, weil damals eine solche Bereitschaft war, das Evangelium anzunehmen. Wir dachten, das ist eine gute Taktik. Wir bezahlen Leute, dass sie hingehen und das Evangelium verkünden. Und irgendwann haben wir gemerkt, der Schuss ist hinten raus. Warum? Weil viele nicht um Jesu Willen evangelisierten, sondern um für ein Gehalt von Kingdom Ministries aus der Schweiz. So ist es einfach. Immer wieder passiert das, dass eine Fremdmotivation, eine ungute Motivation reinkommt, dass wir eben auch noch in allem unsere eigenen Ziele verfolgen. Krasses Beispiel sind die Pharisäer, wo Jesus in der Bergpredigt sagt, macht es nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, die an den Straßen und an den Ecken stehen, um zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Macht es nicht so wie die Heuchler, die ihr Gesicht verstellen, damit sie vor den Menschen als Fastende erscheinen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Macht ihr es anders? Macht ihr es ganz im Verborgenen? Also diese Frömmigkeit, diese Zurschaustellung der Frömmigkeit oder anders gesagt, dieser Einsatz in der Gemeinde, letztlich eben nicht um Gottes Willen, sondern letztlich eben um von den Menschen gesehen zu werden, um gute Gemeinschaft zu haben, um nicht alleine zu Hause zu hocken, um geehrt zu werden und so weiter und so fort. Und dann kamen Leute, dann beschreibt Jesus dann weiter in der Bergpredigt, beschreibt er das dann so, nicht alle, die zu mir kommen, Herr, Herr, werden in das Reich der Himmel hineinkommen. Nicht alle, und es werden Leute zu mir kommen, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und dann werde ich ihnen sagen, ich kenne euch gar nicht. Verschwindet. Es sind einfach Menschen, die fromm waren, die sogar viel für Jesus getan haben, aber in ihrem Herzen ihre eigene Agenda verfolgt haben, nämlich in irgendeiner Weise für sich zu profitieren. Es ging ihnen nicht um die Ehre Gottes, es ging ihnen um das eigene Wohlbefinden. Jetzt hören wir ein Beispiel von heute. Darf ich Katrin Kunz bitten, ein Beispiel zu erzählen von heute, von hier? Kannst du ihr? Ja? Entschuldigung. Sorry. Du bist jetzt in meiner Seele so nah bei deiner Mutter, dass ich... Okay.
Sie hat gerade ein Herz.
Kannst du ihr den Mikrofon geben?
Ja. Genau. Ich habe es auch erlebt, dass ich... letztes Jahr hat er für Jüngerschaftsschule machen und halt so jung und abenteuerlich, wie ich bin. Ich habe mich mega gefreut, auch zu reisen. Und das war unser Ziel. Johanna und ich wollten nach der Jüngerschaftsschule zusammen reisen auf Südafrika. Und wir wollten einfach etwas erleben, etwas Neues sehen und Spass haben. Und genau das war unser Ziel. Und dann während meiner Jüngerschaftsschule habe ich gemerkt, hey, eigentlich will ich das gar nicht. Ich will nicht einfach reisen und das hat alles keinen Sinn. Und ich habe mich mehr danach gesehnt, einfach wirklich näher zu Gott zu kommen und auch etwas machen, was Gott erbringt. Und ich habe das dann Gott angelegt Und eine Woche vor meinem Flug nach Südafrika, wo auch schon gebucht war, die ganze Reise war gebucht, haben die Hanna und ich geredet und sie hat aus persönlichen Gründen die ganze Reise abgesagt. Und ich bin dann so da gestanden, ich so, okay, in dem Fall ist das eine Antwort von Gott auf mein Gebet. Und ich bin dann auch spontan heimgekommen und bin dann so da gesessen, ich so, Gott, gut, was soll ich jetzt machen? Und dann wirklich habe ich erleben, wie ich wirklich wie Gott Türen geöffnet hat. Und ich habe einfach meine Zeit, alles, was ich kann, einfach angelegt. Und dann hat Gott wirklich Türen geöffnet, dass ich auf Südamerika gehen konnte. Das habe ich auch mal geteilt. Und dann hat wirklich eine neue Reise angefangen, mit Gott zusammen und mit Gott im Fokus. Und ich habe wirklich gemerkt, hey, es geht nicht darum, Gott will nicht, dass ich nicht reise, sondern es geht darum, er will mein Herz haben. Er wollte, dass ich wirklich ihm das überlasse. Und dann hat die Reise erst angefangen. Und wirklich das Erleben, wenn ich Gott eigentlich mein Herz gebe, dass er dann auch meine Sehnsüchte und meine Wünsche berücksichtigt und das auch mega kann nutzen. Genau.
Besten Dank. Vielen Dank, Sarah. Es ist so, es gibt diese Ziele, es gibt das, was ich will. Und manchmal muss Gott uns in einen Prozess hineinbringen, wo er uns das wegnimmt, wo er uns klar macht, das ist nicht mein Ziel. Und das kann eben auch ganz schön wehtun, wenn man so eigene Ziele mal aufstecken muss, loslassen muss, aufgeben muss. Ihr kennt ja diese beiden großen, Jakobus und Johannes. Das war wirklich ein Kaliber. Sie gehörten zum engsten Jüngerkreis. Und die haben wirklich Gott gehorcht. Die haben alles verlassen, um Gott nachzufolgen. Und plötzlich kommt raus, sie hatten doch auch noch eine ziemlich eigene Agenda. Wenn du wiederkommst, Herr, dann lass uns zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Das war ihre Agenda, das wollten sie. Sie wollten Jesus folgen, aber sie wollten auch noch viel Ehre, viel Macht. Und das wollten sie wirklich. Und Jesus hat ihnen gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, das müsst ihr meinem Vater im Himmel überlassen, was er euch für einen Lohn gibt. Lasst das los. Und ich finde mich da wirklich wieder. Für mich war das ein prägendes Motiv, jemand ganz Besonderes zu werden. Jemand ganz Besonderes im Reich Gottes. Das war für mich eine treibende Kraft, wo ich mich enorm für angestrengt habe. Ich wollte nicht nur Christ sein, ich wollte ein besonderer Christ sein. Deswegen haben mich auch die alten Heiligenbiografien immer so fasziniert. Ich wollte eigentlich so etwas wie einen Heiligenschein. Und das hat mich ziemlich viel Kraft gekostet, den anzustreben. Und das war für mich ein langer Prozess, dieses Ziel nach dem ganz besonderen Christsein, nach der ganz besonderen Anerkennung Gottes, nach der ganz besonderen Nähe zu Gott loszulassen und ein wenig bescheidener zu werden. Ich glaube aber nicht, dass ich der Einzige bin. Ich glaube, dass in vielen von uns so verborgene Ziele herumrumoren, die uns manchmal viel Kraft und Ärger kosten. Ich kann mich noch an die Begegnung mit einem Mann in Rien erinnern vor vielen Jahren, der uns erzählt hat, dass er als Jugendlicher eine Entscheidung gefällt hat. Ich will reich werden. Er hat uns das ganz ehrlich gesagt. Und er hat es geschafft. Er hat dann über Jahre 7 Tage die Woche gearbeitet, mindestens 12 Stunden pro Tag. So hat er es uns erzählt. Und hat tatsächlich etwas hervorgebracht von null an. Und da konnte sich dann ein großes Haus in Rien kaufen und wurde ein sehr erfolgreicher Mensch. Aber es war uns unheimlich, als er uns diese Geschichte erzählte. Paulus sagt dazu, wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Trachtet zuerst danach, so könnte man das übersetzen, dass Gottes Wesen und Gottes Willen euer Leben, eure Absichten und euer Handeln bestimmen. Prüft, ob falsche Ziele da sind. Und es gibt da hier noch ein Wort, das uns hilft, jetzt nicht einem Missverständnis aufzuliegen. Und das ist dieses berühmte Wort aus Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere hinzugefügt werden. Man kann nämlich dieses Wort auch so verstehen. Trachtet allein nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zuteil werden. Es gibt einige wenige Heilige, die das so gemacht haben. Und bei denen hat das auch gestimmt, nur noch Gott. Aber der normale Christ kann so nicht leben. Wir können nicht einfach sämtliches Begehren, sämtliche Ziele einfach zur Seite schieben und sagen, das gilt alles überhaupt nicht mehr, nur noch Gott. Und deswegen wird diese Weisung von Jesus sehr, sehr weise formuliert. Trachtet zuerst. Was ist oben? Was sitzt am Steuer? Welches Ziel sitzt am Steuer? Welche Ziele sind Trittbrettfahrer? Welche Ziele sitzen neben mir und greifen immer rein? Vielleicht können wir das Bild mal sehen, genau. Das ist das, was immer wieder passiert. Da greifen unsere falschen Ziele uns ins Steuer und pfuschen rein. Und plötzlich fahren wir in Zickzack. Und dann kommt der Heilige Geist und gibt uns Anweisungen, wie jetzt bei Sarah. Und dann können wir das Auto wieder gerade rechtzeitig auf die gerade Straße oder in das richtige Ziel hinein steuern. Aber ich denke, dieses Bild hier zeigt, was immer wieder vor sich geht, dass uns eine fremde Agenda, Ziele, die in sich nicht falsch sind, aber die dann zu dominant werden, die steuern wollen, wenn die uns reinpfuschen. Wer sitzt also am Steuer? Ist das Ziel, was ich habe, zu dominant? Nehmen wir mal an, dieses Ziel, dass man von klein auf immer furchtbar gerne Reisen gemacht hat. Und einfach ein Mensch ist, der fast nicht zu Hause sitzen kann, der das nicht aushält. Ich will reisen. Und das ist absolut okay, wenn dieses Ziel auch noch mitfährt. Wenn es aber vorne sitzt und wenn es mir immer wieder reingreift, wenn ich dann wichtige Aufträge Gottes verpasse, wenn ich dann irgendwo merke, dass Gott mich irgendwo haben will, das passt aber nicht zu meiner Agenda, das passt nicht zu meiner Reiselust, dann wird es einfach nicht gut. Und für mich ist dieses Wort, trachte zuerst, eine große Hilfe, weil es uns die Möglichkeit gibt zu überprüfen, sind meine Ziele zu dominant? Ist das, was ich will, so stark geworden, dass es Gott wie auf den Beifahrersitz oder in die hinteren Ränge befördert? Nehmen wir mal das Ziel, ich will einen Job. Das ist ein gutes Ziel. Es ist ein vernünftiges Ziel. Aber wenn ich mein ganzes Leben lang drauf fixiere, ich will einen Job, dann kann es nicht gut kommen. Dann werde ich plötzlich zu dem Menschen, der keinen Job mehr hat. Dann bestimmt das meine Identität. Dann ist nicht mehr Gott meine Identität, sondern meine Arbeit ist meine ganze Identität. Und das kann mit allem Möglichen passieren, dass ein bestimmtes Ziel, ein bestimmtes Streben zu stark wird. Und deswegen würde ich gerne euch noch ein paar diagnostische Hilfen vorstellen. Wie kann ich meine wahren Absichten erkennen? Eine Grundorientierung bilden Ziele, Fehlziele des Menschen, die in der Bibel sehr stark von Anfang bis zum Schluss der Bibel bezeugt werden. Und das sind die Ziele Macht, Ehre, Reichtum und Lust. Diese Ziele werden immer wieder genannt als Fehlziele des Menschen. Ich will Macht. Ich will mich gut fühlen. Ich will Ehre. Ich will angesehen werden. Und das ist so ein Grobraster, das uns zwischendurch mal helfen kann, unsere inneren Ziele damit zu vergleichen. Wenn ich dann in eine Lebenskrise komme, weil mir ein jüngerer Vorgesetzter vor die Nase gesetzt wird, den ich nicht akzeptieren kann, weil er meine Macht beschneidet und ich neidisch werde, das könnte helfen, einfach mal in sich hineinzuspüren und sich zu fragen, ist mein Ziel nach Macht und Einfluss und Ansehen, ist es einfach zu groß geworden? Sollte ich es jetzt mal loslassen? Und könnte es sein, dass Gott mir diesen Mann vor die Nase gesetzt hat, um mich da einfach auch mal zu überführen, um mir zu zeigen, wo ich stehe? Dann meine Überreaktionen. Wenn du irgendwo überreagierst, wenn du in Panik gerätst, wenn du dich furchtbar schlecht fühlst, wenn du abstürzt, dann ist das eine Gelegenheit zu fragen, was ist hier eigentlich in mir passiert? Denn die Abstürze, die kommen dann, wenn ein dominantes Lebensziel scheitert. Wenn ich etwas, was mir ganz wichtig ist, nicht erreichen kann, und das ist für mich zu einem Götzen geworden, zu etwas ganz Wichtigen. Und wenn sich das dann nicht erfüllt, wenn das dann von irgendjemand sabotiert wird, dann raste ich aus. Oder ich stürze innerlich ab und werde depressiv. Also diese Überreaktionen, so diese ganz starken Gefühle, die wir immer mal wieder erleben, des Abstürzens oder der Wut und des Zorns, das ist immer, kann hilfreich sein, sich das Gefühl genau anzuschauen, wie ist es zu diesem Gefühl gekommen? Und dann kann es sein, dass Gott uns zeigt, du hast ein Lebensziel nicht erreicht und du musst dich jetzt fragen, ob du dieses Lebensziel loslassen solltest. Auch die stille Zeit ist eine Hilfe, nicht im Sinne einer rituellen stillen Zeit, sondern im Sinne von Zeiten der Stille und Zeiten des Hörens. Es hat sich herausgestellt, dass wir diese Zeiten brauchen. Wir brauchen die Zeiten der Pause. Wir brauchen die Zeiten des Hörens. Wir brauchen die Zeiten des sich herausnehmens aus der Arbeit, Zeit zu haben für Gott, weil dann der Heilige Geist auch tiefer wirken und überführen kann in unserem Leben. Und natürlich dann das Gebet. Psalm 139. Erforsche mich, Gott. Und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, einen inneren Weg, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Ich schließe mit einem Wort aus 1. Korinther 3, 11 bis 15. Das Fundament ist bereits gelegt. Und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wenn nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Hier haben wir wieder diesen Anklang an 1. Korinther 4. Das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst zwar wird gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Und ich glaube, dass die Fehlziele oder die falschen Ziele oder die zu dominanten Ziele dann letztlich wie Feuer sind, wie Stroh sind, wie brennbares Material. Und dann werden wir gerettet sein, ganz sicher. Aber wir werden vieles oder alles verlieren, weil wir unser ganzes Leben in der Nachfolge Jesu eigentlich doch immer unsere eigenen Pläne verfolgt haben, unsere eigene Agenda verfolgt haben, und unsere eigenen Ziele. Wer aber immer mehr innerlich daran arbeitet, die Ziele Gottes zu verfolgen, die eigenen Ziele loszulassen, wenn sie zu dominant werden, der wird mit Edelsteinen, mit Gold und mit Silber bauen. Und ganz, ganz viel wird im Gericht Gottes bestehen bleiben. Aber für viele von uns gilt auch Folgendes: Du wirst in einer Weise gelobt werden, wie du es nie für möglich gehalten hast. Amen. Wir sind noch einen Moment still und geben dem Heiligen Geist noch Gelegenheit, uns Dinge zu zeigen. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns durch deinen Heiligen Geist jetzt auch Dinge zeigst, die wir loslassen sollten, wo etwas in unserem Leben uns zu sehr bestimmt hat, wo wir etwas wollen, das uns einfach zu stark bestimmt und uns immer ins Steuer greift. Und so bitten wir dich, Vater im Himmel, dass du uns zu Menschen machst, deren Herz immer tiefer gereinigt wird, das ganze Leben hindurch. Dass wir immer wieder merken, wo wir loslassen sollen, wo wir eine eigene Agenda verfolgen. Wir bitten dich einfach darum Hilfe, Herr. Wir sind zu dumm und oft zu verhärtet, um das zu erkennen. Amen.